schaffst es.
Das versteht er unter Wunder. Einen Lauf gegen die Sünde. Aber nicht in dem Sinn, wie wir das erleben. Jesus hat Widerstand und Macht des Bösen und Macht der Sünde erlebt, aber nicht in sich selbst, sondern von außen. Nicht er selbst ist in Sünde abgestürzt, aber die Menschen um ihn herum, die waren sündig. Und das liest Franz. Und er kann sich das vorstellen, das muss sein wie Gegenwind. Das muss sein wie die Steigung in der Marathonstrecke, wo alles gegen den Läufer spricht. Und er bleibt einen Moment sinnend sitzen und liest die Worte noch einmal. Ja, das muss wirklich schlimm sein, wenn einer, der gerecht ist, ungerechte Dinge erlebt. Das nagelt besonders. Wisst ihr, was Nageln ist? Das sticht wie Nägel. Hat nicht gerade der, der gerecht ist, ein Recht darauf, dass andere ihn auch gerecht behandeln? Er sät das ja. Franz kann das nachvollziehen. Ja, das muss ziemlich schwierig sein. Es kann hart sein, eine gute Sache durchzuziehen. So hart wie ein Marathon, den er läuft. Und das Bild spricht ihn an. Im Glauben braucht es anscheinend mehr als Wohlfühlen. Mehr als Wohlfühlkultur. Es braucht Kampfgeist, es braucht Willen. Es braucht ein Ziel, so wie Marathon. Aber dann kommt Franz einen Satz. Trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte auf die strenge Erziehung des Herrn, achte sie nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Zitiert nach Sprüche Kapitel 3. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Was ist das für ein Themenwechsel, denkt Franz. Der Anfang des Kapitels hat mich so angesprochen, mich als Sportler. Der hat mir Mut gemacht. Der hat eine Erfahrung, die ich gehabt habe, genommen und mir Dinge erklärt im Glauben, die dort ähnlich sind. Es hat mich ermutigt, dran zu bleiben. Aber was ich jetzt lese, das scheint mir nicht sehr ermutigend. Das soll ein Trost sein, dass Gott seine Kinder schlägt. Dass er sie erzieherisch zulässt, Schwierigkeiten, Gegenwind. Und dann übersetzen einige Übersetzungen, Franz hat die nachgelesen, zum Beispiel in Luther. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist auch für Franz schwer zu übersehen und noch schwerer zu verstehen. Gott straft seine Kinder, Gott schlägt und das Kind soll dankbar dafür sein. Macht nicht ein solcher Gedanke, erst recht mutlos, zerstört das nicht nur Franzens Ermutigung, der er am Anfang gehabt hat, als er das Kapitel begonnen hat zu lesen? Themenwechsel. Gestern war ich zu einem Geburtstagsfest eines Freundes, der wurde 60. Es gab gutes Essen, schöne Musik, handgemachte Musik, viele Erinnerungen, persönliche Worte. Und als dann der Sohn dieses 60-Jährigen eine Lobrede auf seinen Vater hielt, wurde es mir zumindest bewusst, jetzt sind wir am Höhepunkt des Festes. Tatsächlich, dieser Sohn, er hat mittlerweile selber eine Tochter, ist verheiratet, hat seinen Vater für alle Erziehung gedankt. Auch für die strengen, uneinsichtigen Momente, die er als Sohn hatte. Er hat wörtlich gesagt, die Erziehung des Vaters sei genügend streng und eine Erziehung zur Freiheit gewesen. Zur Freiheit und Verantwortlichkeit. Weil er selbst Vater sei, würde er jetzt einiges mehr verstehen von den Dingen, die er früher nicht verstanden hat als Kind. Als Kind hat ihm einiges nicht geschmeckt. Aber jetzt sehe er einen tiefen Wert in all dem, was er erlebt hat. Und hat sogar einigen Dingen widersprochen, die der Vater aus seiner Sicht beschrieben hat und gesagt hat, ich hatte immer zu wenig Zeit für die Familie und die Kinder. Und hat gesagt, das war für uns gar nicht so. Abgeschlossen hat diese Rede mit dem Wunsch, dass er für seine eigene Tochter ein guter Vater sein könne, so wie sein Vater für ihn ein guter Vater war. Das hat zumindest mich bewegt. Und ich glaube, den Vater noch etwas mehr als mich. Es kam mir vor, so wie ein Spiegel, Rückspiegelblick auf eine ganz, ganz vergangene Zeit. Und es gibt nur wenige Momente im Leben, wo man das tut. An Festen, an runden Festen. Vielleicht am 59. Geburtstag noch nicht, aber am 60. Eine Rückwärtssicht, die negative Momente aus der Vergangenheit in einem ganz anderen Blickwinkel darstellt. Und die Frage ist, ist es nur die Sichtweise oder sind die Dinge positiv gewesen? Macht der Spiegel eine rosa Rückfahrtsbrille? Oder war dieser Wert von Anfang an drin und man hat es nur nicht erkannt? Ich wurde erinnert, als ich den Text vom Hebräer nochmal las. Ich habe ihn schon vor den Ferien vorbereitet. Und nach dem Erlebnis gestern kam mir das in den Sinn, dass das sehr, sehr zusammenhängt. Vielleicht geht es einigen von uns ähnlich wie Franz, der beim Lesen solcher Worte in der Bibel eher ins Stolpern und ins Stocken gerät, als dass man wirklich ermutigt die Bibel zuschlägt und sagt, jetzt weiß ich wieder, was ich machen kann. Jetzt weiß ich wieder, wo es durchgeht. Vielleicht bleiben mehr Fragezeichen offen, dass man fragt, was bedeutet denn Strafe in meinem Leben? Sind Dinge, die ich negativ erlebe, vielleicht Strafe von Gott? Nicht einfach nur Pech? Was ist Gott? Wer ist er? Wie ist er? Muss ich mich fürchten vor negativen Dingen, die Gott in Zukunft zulässt, mit denen er mich erzieht? So ähnliche Fragen sind Fragen, die entstehen im Moment oder vor dem Moment, wo Leid da ist. Warum kann Gott Schwierigkeiten nicht einfach wegnehmen, aus dem Weg räumen? Warum ich? Wann kommt der Moment, wo all die Schwierigkeiten hinter mir liegen, wo nicht nur Unklarheit und Fragen vor mir stehen, wo ich weiß, wie es weitergeht? Wann habe ich endlich die Menschen um mich, die mir gut tun, die nicht negativ auf mich wirken, die mir Stress machen? Und warum, warum, warum? Diese Fragen sind Fragen, die am Moment vom Leiden kleben. Immer dann, wenn wir leiden, wenn wir Schwierigkeiten vor uns haben, dann kommen solche Gedanken. Und was hat das mit der Geburtstagsfeier zu tun? Dieser Moment an der Geburtstagsfeier hat mich erinnert, dass es neben dem Moment eine andere Perspektive gibt. Eine Perspektive, die alle Zeit umfasst. Jetzt in unserem Leben ist das ein Lebensalter, das man einigermaßen übersehen kann. Und es ist auch dann noch mitten rausgenommen. Es kommt ja noch was. Gott hat eine Perspektive, die über die Zeit alles zusammenfasst. Alles. Er hat nicht nur Momente. Obwohl Gott im Moment ist, ist er über der Zeit. Die Fragen, die Franz bewegen, die im Hebräerbrief behandelt sind, was ist mit dem Leid? Warum gibt es Widerstand in diesem Lauf mit Gott? Warum? Warum? Warum geht es nicht einfach gut, wenn man doch auf der Seite Gottes ist? Die Antwort findet sich in der Perspektive der Ewigkeit. Ich lese uns einige Stellen aus der Bibel, die zu diesem Thema einiges erklären. Über die ganze Bibel verteilt. Zum Beispiel in Jeremia. Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, sagt Jahwe. Gott ist ein erziehender Vater, ja. Gott steht über dem, was an Negativen passiert, ja. Gott lässt zu, dass seine Kinder Schwieriges durchmachen. Es ist kein Versagen von ihm, wenn Dinge passieren, die man nicht verstehen kann, die man nicht einordnen kann. Gott hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel, das sehr, sehr weit gespannt ist, bis ans Ende. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Gott ist kein launischer Mann, der wie wir als Väter manchmal versagen und ärgerlich reagieren über die Kinder, nur weil wir geärgert worden sind, nicht weil das Kind etwas in Zukunft falsch machen würde. Wir können da kurzfristig empfinden und fühlen und handeln, aber Gott nicht. Gott hat ein ewiges Ziel. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Wie passt das zusammen, dass der Mensch in dem Moment, wo er das Leid erlebt, eben doch Unheil erlebt? Das ist ja nicht Heil. Schwierigkeiten, Krankheit, Menschen, die einem wie ein Dorn sind, das ist Unheil. Aber Gott sieht das ganze Unheil. Er sieht einen Menschen, der im Unheil enden kann, auch wenn er alles gut hat hier auf der Erde. Und er sieht einen Menschen, der hier auf der Erde Unheil erlebt und doch bei Gott ins Heil kommt. Ein Gedanke aus dem Neuen Testament in Römer Kapitel 8 führt das noch weiter. Römer 8, Vers 28 und der folgende Vers. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, hat er auch dazu vorherbestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn Jesus, er, soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Paulus hat diesen Satz geschrieben und er hat den Gedanken von Jeremia noch etwas näher zu uns gebracht. Jeremia hat gesagt, Gott hat Frieden für uns vor und Heil, ganz am Ende. Das ist sein Hauptziel. Und Paulus schlussfolgert daraus, dass Gott alles, was hier passiert, in dieses Ziel einordnet. Es gibt nichts, was Gottes Ziel hindern könnte, uns an dieses Ziel zu bringen. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten, wir könnten auch sagen Heil, mitwirken lässt. Und dann bestätigt er, Gott hat sie vorher gesucht, er hat sie bestimmt, er hat sie berufen und wenn er das getan hat, wird er sie auch ins Ziel bringen. Dann hängt es nicht von den Menschen ab, ob das passiert oder nicht passiert. Das ist das große Thema des Römerbriefs. Es hängt nicht von dir ab, was Gott beschließt. Du musst nur dazu Ja sagen und dann macht Gott sein Ding. Alles, was geschieht, also das Schwierige, das Negative, das Unklare, Auswegsloses, ist in Gottes Sichtweise ein Element, dass der Mensch ans Ziel kommt. Alles. Es steht hier, manchmal ist die Übersetzung wichtig, dass man schaut, steht wirklich alles. Aber hier steht alles. Alles. Und wenn man den Brief, das Kapitel in Römer 8 weiterliest, dann merkt man am Schluss, da ist wirklich alles aufgezählt. Alles, was schwierig sein kann, ist am Ende dieses Kapitels aufgelistet. Und dann heißt es, und nichts davon kann uns trennen von der Liebe, die uns mit Jesus und Gott verbindet. Das ist wirklich eine andere Sicht. Das ist eine andere Sicht von Leiden, die verwandt ist mit diesem Bericht, den ich gehört habe gestern am Geburtstag. Eine Sicht, die voll Vertrauen ist. Es wäre wie wenn man sagt, auch in diesem schweren Moment, den ich jetzt erlebe, wo ich geschlagen bin vom Leben, will ich vertrauen, dass der Vater im Himmel alles, was ich jetzt erlebe, dazu benutzt, dass ich ans Ziel komme. Alles. Im 1. Petrus 1, Vers 6 heißt es weiter, deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Deshalb jubelt ihr vor Freude. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird euch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit bringen. Was am Ende bleibt, in Gottes umspannender Sicht, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Das steht auch im Römerbrief. Erstaunlicherweise sind es keine Dinge, die wir tun, die wir hier schaffen. Das wird alles vergehen. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind Werte, die in jedem Menschen im Innern sein müssen. Werte, die man nicht von außen auf den ersten Blick sieht. Und doch irgendwann merkt, wenn jemand voll Glaube, voll Liebe und voll Hoffnung ist. Wie wächst denn dieser Wert? Wie wird dieser Wert vermehrt, wenn er nicht da ist? Glaube wächst durch erprobtes Vertrauen. Glaube ist eigentlich eine Aktion. Sie geschieht im Vertrauen. Eben vielleicht durch den Satz, ich vertraue, dass Gott das, was ich jetzt an Negativem erlebe, mitbenutzt, damit ich zu dem Menschen werde, den Gott am Ende sieht, der voll heil ist. Hoffnung braucht es nur in hoffnungslosen Lagen. Nur wer sich nach Verbesserung, nach Erlösung und nach einem Ausweg sehnt, der hat Hoffnung. Niemand anders braucht Hoffnung, sonst ist es kein Thema im Leben. Hoffnung wird stark durch Erprobung. Und Liebe? Wie wächst Liebe? Wie entsteht sie? Liebe ist Nähe und Beziehung. Hochachtung vor dem anderen und Hingabe. Und Liebe wächst auch durch Schwierigkeiten. Die Frage ist, die man im Umkehrschluss stellen kann. Würde denn Glaube, Hoffnung und Liebe in unserem Leben wachsen, wenn wir alles nur so mit links erleben? Wenn es keine Herausforderung gibt, wenn es keine Schwierigkeit gibt und alles nur rosig ist? Würden diese drei Dinge wachsen? Würde dieser Wert in unserem Leben an Wert gewinnen? Ich weiß es nicht. Aber die Gefahr ist groß, dass es nicht geschehen würde, wenn die Liebe nie getestet wird, die Hoffnung nie benötigt wird und der Glaube nie gelebt wird. In Römer 12 habe ich noch eine Stelle gefunden, die das so zusammenfasst und diesen Sinn, dass das Schwierige mitwirkt zu dem, was Gott mit uns vorhat, so deutlich macht. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet. Da kommt alles drei vor. Die Hoffnung, die Geduld im Leiden, beharrlich im Gebet, ein Ausdruck von Liebe und von Vertrauen. Ich weiß nicht, wo wir im Moment ganz persönlich unsere Schwierigkeiten erleben. Martine hat am Anfang von der Müdigkeit gesprochen und ich denke, es gibt zwei unterschiedliche Arten Müdigkeit. Es gibt die, für die hilft der Schlaf, die Müdigkeit. Das ist Erschöpfung. Man braucht wieder Erholung und danach ist man nicht mehr müde. Es gibt eine Art Müdigkeit und von der redet hier dieser Text im Hebräerbrief. Wenn ihr das nachlest, werdet ihr im Vorspann merken, vor diesen Versen, die wir jetzt gehört haben, dass von Müdigkeit die Rede ist. Darum werdet nicht müde in diesem Lauf. Und diese Müdigkeit ist nicht, ich brauche eine Pause und dann laufe ich wieder weiter. Sondern eine Müdigkeit, die so wie eine lärmende Leere uns erfüllt. Für was mache ich das eigentlich? Hat das alles noch einen Sinn? Jetzt bin ich schon so lange dabei und es ist immer noch gleich. Und diese Müdigkeit ist sehr gefährlich. Und sie ist weit verbreitet. Und wer ein ehrlicher Christ ist, der weiß, dass das ein Thema ist. Müd werden im Glauben an Gott. Wer den Brief weiterliest im Hebräer 12, der merkt, dass es einige ganz praktische Hinweise gibt, wie wir diese Müdigkeit überwinden. Und eine davon ist dieser Blickwinkel. Dass alles, was schwierig ist und alles, was uns leiden macht, mit zu diesem Weg gehört, den Gott in Zukunft im Blick auf das Heil in der Zukunft mit uns geht. Das gehört dazu. Inwiefern kann das uns vor Müdigkeit bewahren? Das heißt, kurz vor diesem Text, den wir gehört haben, wir sollen auf Jesus schauen, der so viel Widerstand erduldet hat von seinen Gegnern. Und das wird unsere Müdigkeit vertreiben, steht dort. Wie kann das sein, dass wir, wenn wir auf Jesus sehen und das Leiden sehen und seine Überwindung des Leidens, unsere Müdigkeit verschwindet? Wie kann das sein? Macht es uns nicht erst recht müde, wenn wir sehen, Jesus hat so viel einstecken müssen? Und wie erst ich? Es ist etwas ganz, ganz Geheimnisvolles. Jesus ist uns ein Vorbild, auch in dieser Sache, dass er Sohn Gottes ist. Und wir sind auch Söhne und Töchter Gottes. Und er hat durch sein Leben gezeigt, dass er als Sohn des Vaters sehr viel Ähnliches uns vorbildet, das wir erleben werden. Und es gab Momente, in denen Jesus den Moment auch, der Moment hat ihm auch nicht geschmeckt. Als er im Garten gebetet hat, Herr, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist ähnlich wie ein Moment, wenn ein Kind nicht versteht, was der Vater mit ihm vorhat. Ganz ähnlich. Und dann führt der Hebräerbrief, das hat er all die Kapitel vorher getan, aus, warum Jesus trotzdem Ja gesagt hat, dieses Opfer zu bringen. Damit wir erlöst werden. Nichts anderes als Liebe hat ihn dazu bewegt, Liebe zu seinem Vater, der diesen Plan hatte, und Liebe zu uns, die wir profitieren von diesem Opfer. Und jetzt wird es langsam praktischer, was diese Müdigkeit überwindet, wenn wir auf Jesus sehen. Wir sehen in Jesus die Liebe Gottes. Wir sehen, dass er es für uns gemacht hat. Und wir sehen, dass es möglich ist, dass er es durchgestanden hat. Und dann sind wir mitten in unserem Lauf irgendwo an einer müden Stelle und sehen das Ziel nicht mehr vor Augen und verstehen Gott nicht, warum das und das geschieht. Und wir sehen plötzlich Jesus. Jesus so sagt, es war auch mein Weg. Ich bin wie du in dieser Welt gewesen. Achte die strenge Erziehung nicht gering. Werde nicht müde, wenn Gott dich korrigiert. Ich empfinde, dieser Satz ist wie ein Satz auf einer Plexiglastafel. Und wir sehen den von der Rückseite, von der falschen Seite. Gott hat ihn geschrieben und er leuchtet auf unser Leben. Und Gott liest das und er weiß, diese Erziehung ist nötig, dass mein Kind ans Ziel kommt. Wenn es hier nicht korrigiert wird, dann wird es falsch laufen. Dann wird es das Vertrauen über Bord werfen. Es wird die Hoffnung verlieren. Es wird kalt in der Liebe. Und deswegen muss ich jetzt eingreifen in diesen Punkt. Und Gott allein weiß, was er tut. Wenn wir einmal auf der Seite Gottes sind, werden wir diesen Satz ohne Probleme lesen können. Und wir werden sofort wissen, was Gott damit gemeint hat. Aus der Sicht des Ziels. Wie Gott nicht müde wird, uns zu korrigieren, damit wir nicht müde werden. Auch wenn es Leiden bedeutet für uns. Wenn wir die Plexiglastafel von hinten sehen, heißt das immer, wir müssen buchstabieren, unser Hirn anstrengen, rückwärts zu lesen, die Buchstaben umzukehren, spiegelbildlich und zu verstehen, was meint Gott damit. Aber es kommt der Tag, da werden wir die Tafel von der richtigen Seite sehen, nicht von hinten. dann ist es eingängig und auf den ersten Blick lesbar. Und jetzt möchte ich mit einem Zitat aus diesem Text schließen. Ich formuliere es etwas um, wie es hier steht. Ich lese nochmal den Text, wie wir ihn am Anfang gehört haben. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so. Wen der Herr liebt, den erzieht er streng, und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie gestraft wurde? Ich versuche einmal, diese Plexiglastafel auf diesen Text anzuwenden. Und das zu beleuchten, was aus Gottes Sicht klar ist. Wenn wir die Tafel umgedreht betrachten, wird es vielleicht so stehen. Wir sehen unser Leben durch das Glas hindurch und wir sehen die Überschrift von Gott. Das und das und das hat unserer Erziehung gedient. Und hätten wir das nicht gehabt, wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Was wir sind und wer wir sind, hat damit zu tun, wie Gott uns erzieht. Das hat mir so Eindruck gemacht an diesem Geburtstag, als der Sohn gesagt hat, so wie ich heute bin, wäre ich nicht geworden, wenn du nicht mein Vater gewesen wärst. Und das hat der 60-Jährige zu seinem Vater gesagt, der auch an diesem Fest mit dabei war. Der Kreis hat sich noch geweitet. Dinge, die Gott in unserem Leben tut, und auch wenn sie uns wehtun, sind Gott nicht entglitten, sondern sie gehören dazu, weil Gott uns ans Ziel bringt. Jetzt könnten wir eine ganze Fortsetzung machen, was das alles im Konkreten ist. Ich möchte euch einige Anregungen geben, dieses Thema nochmal nachzulesen im Hebräer 12. Es hat einige ganz praktische Dinge dort drin. Zum Beispiel Leiden und Geduld hat einen großen Zusammenhang. Wenn man Leiden erlebt, möchte man weg vom Leiden, und wenn man trotzdem nicht kann, lehrt das uns etwas. Es lehrt uns, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Resilienz, sagen die Psychologen heute, und es ist lebensnotwendig, resilient zu sein. Auch geistlich. Nicht zu sagen, ich habe keine Verantwortung, sollen die doch machen, was sie wollen. Nein, ich stehe wieder auf. Ich stehe auf meine Beine. Ihr werdet das nachlesen, im Hebräer 12 steht, stärkt die müden Knie und die schlaffen Hände. Packt das, was ihr könnt, wieder an. Steht gerade hin. Haltet den Hals gerade. Schlagt die Bibel wieder auf. Lasst nicht zu, dass die Müdigkeit sich so ausbreitet, so wie ein Teppich, und alles nach unten drückt und man denkt, ja, das ist halt so, wenn man älter wird. Nein. Das ist Gefahr, die uns droht. Und deswegen tut es gut, man wird ab und zu wieder aufgerüttelt, damit man am Schluss unerschütterlich ist. Wenn ihr das ganze Kapitel durchlest, kommt noch dieser Gedanke, es wird einmal alles erschüttert werden. Diese Erde wird einmal erschüttert werden. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Weil sie geht zu Ende. In Gottes Augen ist das beschlossen, und das wird so sein. Aber was dann bleibt, ist das, was Gott in uns als Söhnen und Töchtern gemacht hat. Das bleibt. Das ist der Start in der nächsten Welt. Ich möchte schließen und beten. Vater im Himmel, du weißt, wo wir als Kind vor dir stehen, wie es uns geht. Niemand weiß es so gut wie du. Und ich danke dir, dass du einen weisen Plan hast über unserem Leben, dass dort alles reingehört, was uns passiert, was uns begegnet, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, wo wir hergestellt sind, in welchem Beruf das wir sind, welche Familie. Ich bitte dich, gib uns durch deinen Geist Kraft, dass wir ein Ja finden zu der Wahrheit, dass du, unser Vater, uns erziehst. Und dass das gut ist für uns. Schenk uns die Gnade, dass wir es können, wie vorahnen, was auf dieser Tafel von der richtigen Seite geschrieben steht. Hilf uns, im Blick auf Jesus das immer wieder zu sehen, was für eine Liebe dich erfüllt. Was für eine Liebe dich bewegt hat, um uns zu erlösen. Was für eine Liebe Jesus bewegt hat, zum Sterben. Ich bitte dich, sei uns nach in dem Wochenalltag, der kommt, und wenn schwierige Momente hat, dann bring uns in Erinnerung, wo du bist, was du vorhast, auch wenn wir nicht alles auflösen und verstehen können. Stärke unser Vertrauen, unsere Hoffnung, unsere Liebe. Amen.